Werbung.
Viele von uns, die sich mit Training und Regeneration beschäftigen, kennen sicher die Black Roll. Nämlich um sich selbst zu massieren oder darauf ein bisschen Gymnastik zu machen, um ein paar Stellen an der Muskulatur zu lockern. Aber Black Roll hat nicht nur die Faszienrolle, sondern die Black Roll hat noch so viel mehr.
Ich bin ja aktuell unterwegs im Trainingslager und wenn man in einem Hotel schlaft, mein größtes Problem ist immer, die Polster passen nie. Entweder hat man so einen komplett durchgelegenen Polster, wo man sich nur 2 mm von der Matratze abhebt, auf dem kann man nicht schlafen, oder man hat einen viel zu hohen Polster, wo man auch keine gute Schlafposition zusammenbringt. Und deshalb nehme ich den Black Roll Recovery Pillow mit, den kann man super klein zusammenlegen, dank seines Memory Foams behalte aber seine ursprüngliche Position bei. Das heißt, sobald ich den ausrolle im Hotel, schlafe ich wie zu Hause.
Ja, es ist halt einfach so, dass gut schlafen brutal wichtig ist. Nicht nur im Alltag, sondern halt auch, wenn man trainiert, weil man erholt sich einfach im Schlaf. Und wenn du gut schlafst, wirst du besser erholt sein, kannst du am nächsten Tag wieder besser trainieren. Und das Coole ist halt an dem Booster, dass erstens die Wirbelsäule unterstützt wird, weil er eben, wie du gesagt hast, durch diesen Schaum die Form behält. Und es ist auch für jede Position geeignet. Also ich bin zum Beispiel Seitenschläfer, es gibt aber Rücken- und Bauchschläfer und in jeder Situation ist quasi der Black Roll Recovery Pillow der richtige.
Genau, und jetzt muss natürlich ein kleiner Diss her von mir. Er ist geeignet für Seitenschläfer mit schmalen Schultern. Das wärst dann du.
Das bin ich, ja. Ich bin nicht so eine Kante wie du.
Aber auch, wenn man einfach umdreht, dann ist er auch geeignet für Seitenschläfer mit breiten Schultern. Ich bin ja ein Rückenschläfer, auch für mich, da hat man dann diese super Nackenstütze. Aber er funktioniert auch für Bauchschläfer.
Wer sich davon selbst überzeugen möchte und das einfach mal ausprobieren will, es gibt jetzt die Möglichkeit, 90 Nächte, ich würde schon sagen 90 Tage, natürlich 90 Nächte, Probe zu schlafen.
Wenn du den Recovery Pillow oder andere Produkte von Black Roll gerne testen würdest, dann kannst du mit Sitzfleisch 10% Rabatt beim Checkout bekommen.
Genau, die Aktion mit den 10% Rabatt gilt auf alle Produkte, dem nicht sowieso jetzt gerade irgendwie verbilligt sind, und zwar in den Online-Shops für Österreich, Deutschland und die Schweiz. Ihr findet den Link und unseren Code natürlich in den Shownotes und findet alle Infos auf blackroll.com.
Werbung Ende.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Live-Podcast
mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer. Und Jana Kesenheimer, die haben wir jetzt nicht in unserem Intro drinnen. Wir sind live, es funktioniert nicht alles so, wie wir uns das vorstellen. Deswegen, lieber Marco Zander, dein Geldbörserl, wer hinten im Shop abzuholen? So, jetzt hätten wir das aus dem Weg, dann können wir jetzt weitermachen.
Flo, habe ich dir heute schon gesagt, oder habe ich dich schon gefragt, ob du schon 900 Kudos hast? Für deine erste Transcontinental-Aktivität. Weil normal bittest du immer ganz offensiv. Jana, hast du schon einen Kudo gegeben?
Natürlich.
Ja, aber ich möchte nicht mehr betteln.
Gib dem Kudo.
Sie werden kommen. Also ich glaube ganz fest dran, dass es einfach passiert, ohne dass ich jetzt zu sehr drum betteln muss da.
Und ich muss sagen, du hast extrem schöne Socken an, die zum Hemd passen. Ist auch immer ein Thema, gell? Live.
Man muss gut ausschauen, finde ich, ja. Woche später. Wir machen ja eigentlich normalerweise, jetzt muss ich denken, wir sind eine Woche später. Man hat uns jetzt eine Woche lang nicht mehr gehört. So ein bisschen ein Geplänkel. Was gibt's Neues? Was ist passiert bei dir? Ich habe gehört, du warst gestern beim Bikefitting? Magst du darüber erzählen oder reden wir nächste Woche drüber?
Nein, wir reden nicht drüber. Wir fragen jetzt zum Beispiel Diana, nachdem sie jetzt nach einer Woche wieder bei uns zu Gast ist, wie was letzte Woche Neues passiert ist, seit letzter Woche.
Ja.
So, die Erinnerung an die letzte Woche, ich glaube, da ist nicht verschwunden, aber dafür kannst du dich erinnern, vor 3 Monaten, was beim TCR auf der Fähre passiert ist, oder? Und ich glaube, da steigen wir jetzt ein.
Soll ich mal als Starthilfe einen Einspieler einspielen? Ein Audio-File?
Gute Idee.
Passt. Dann bitte. Die Regie hat auch eine Woche Pause gehabt. Wir sind bitte bei Einspieler Nummer 4.
Okay, ich mache jetzt den Food Hall, nachdem niemand gefragt hat. Es gibt Brot mit Avocado, Mozzarella, geräucherter Mozzarella, Müsli, Joghurt, Wasser, weiß ich nicht, ob ich das brauche, Haarshampoo, Reis, gekochter Reis, Feuchttuch nach jetzt. Dann habe ich noch ein paar Snacks für den Balkan gleich gekauft. Frische Früchte, es ist jetzt. Natürlich Kirschsaft, Honig, ja, Joghurt, all das, was ich sonst nicht essen kann.
Also ich finde es trotzdem super, auch wenn man kaputt hat. Du hast es so schön beschrieben, hat es so rascheln gehört. Man kriegt ein bisschen Hunger.
Ja, ich habe mich da gefühlt wie so ein Kind im Spielwarenladen bei dem Einkauf vor der Fähre. Es war so schwer, ich hatte wirklich Mühe, das zur Fähre zu kriegen. Es war so eine riesige Tasche. Und dann dachte ich auch kurz, wenn man halt so hungrig einkaufen geht, ich habe es auf jeden Fall übertrieben. Aber am Ende war dann doch eigentlich alles weg.
Ja, also der Kollege da in der ersten Reihe sitzt, isst Geschnetzeltes. Das schaut Weltklasse aus. Aber dein Einkauf klingt natürlich auch nicht schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Kann da jedenfalls mithalten.
Ja, ich muss schon sagen, also nachdem ich dann die Fähre so akzeptiert hatte, habe ich das schon alles sehr genossen. Also ich habe es auch so richtig zelebriert. Ich habe mich dann in dieser Kabine so richtig ausgebreitet und meine Haare mit Shampoo gewaschen und halt richtig viel gegessen. Und das war, ich fand's Wahnsinn. Ich habe davor so ein bisschen mich auch mit dem Robert Müller ausgetauscht, was wohl die beste Strategie ist, um sich auf der Fähre gut zu erholen. Und er meinte, er hätte gelesen, man müsste immer 3 Stunden schlafen und essen und dann wieder 3 Stunden schlafen und dann wieder essen und so weiter. Dann habe ich ein bisschen recherchiert und ich glaube, er hatte da recht. Und genauso habe ich das dann auch umgesetzt. Also ich habe mir einen Wecker gestellt, habe quasi immer 3 Stunden geschlafen, dann wieder gegessen und so weiter, bis halt die 14 Stunden vorbei waren. Und dann war es sogar...
Das kann sich jeder selbst ausrechnen, wie oft das war.
Mein Whoop Recovery Score war am Ende besser als beim Start. Wirklich.
Ja, sehr cool. Hast du, also das war jetzt von uns zwar vor dem Rennen so ein bisschen die Befürchtung, dass diese Fähre so ein bisschen den Rhythmus bricht. Hast du ein bisschen Angst gehabt, dass wenn du jetzt so lange Pause hast, dass dir dann schwerfallen wird, wieder weiterzufahren?
Also für mich war das Rennen ja da ab der Fähre neutralisiert quasi, weil mein Vorsprung war weg. Quasi die 5 Stunden, die ich mir in 3400 Kilometer erfahren habe, die waren ja dann weg. Und dann wusste ich, jetzt ist halt wieder Rennen wie von Anfang an. Und deswegen hat mich das auch krass motiviert, dann auch wieder so Rennen zu fahren. Und ja, war da echt sehr, konnte kaum warten, dass es jetzt so wieder losgeht.
Du warst 9 Tage unterwegs bis zur Fähre oder du bist quasi nach 9 Tagen auf die Fähre gestiegen und danach bist du von der Fähre runtergefahren und da geht ja quasi unser Fähren-Masterclass weiter, weil du auch als Erste von der Fähre rausgefahren bist. Wir haben so viele Geschichten gehört, wir haben das selber erlebt, Flo, dass wir nicht schnell von der Fähre unten waren. Wir sind irgendwie angestanden in der Menschenschlange, wollten uns nicht vordrängen und du kannst da nicht wirklich dich vordrängen. Dann hören wir die Geschichte, Jana war die Erste, die quasi vom schnellsten rum war. Wie hast du, war das wieder irgendwie Zufall, dass du richtigen Zeit dort warst oder hast du da schon vorher überlegt, wie du da am schnellsten runter kannst?
Also ich meine, ich bin ja schon vorher in meinem Leben mal mit solchen Fähren gefahren, mal nach Korsika, mal nach Sardinien und so weiter. Und ich wusste, dass das blöd sein könnte. Und ich hatte ja auch, ich meine, ich habe mindestens 10 Stunden geschlafen, ob das jetzt 10,5 sind oder 10, war mir irgendwie auch egal. Also habe ich mir recht früh dann Wecker gestellt, um halt an Deck zu gehen. Und ich hatte auch irgendwie, ich dachte, vielleicht komme ich da gar nicht hin, aber die Tür war offen, das war kein Problem. Dann bin ich zu meinem Fahrrad, habe dann noch die Reifen aufgepumpt und sowas. Und dann habe ich eigentlich auf eigene Faust erstmal versucht, weil dann habe ich realisiert, ich bin als allererster Mensch auf die Fähre, also ich war an der schlechtesten Position, die man sich vorstellen kann, um von der Fähre zu kommen. Also ich musste auf die komplett gegenüberliegende Seite, ich war oben, das heißt, ich musste nach unten und auf die andere Seite kommen. Und dann dachte ich eigentlich schon, das kann ich vergessen, das wird nicht klappen, aber dann verliere ich bestimmt 1-2 Stunden, also es ist, bis da alle Autos von Deck sind. Ja, ich habe auch die anderen Fahrräder nicht gesehen, das heißt, ich dachte, die anderen sind bestimmt ganz vorne. Und dann habe ich angefangen, mein Fahrrad halt da zwischen den Autos durchzuschieben, auf die andere Seite zu kommen. Und dann kam natürlich ein Fährmitarbeiter und hat gesagt so, hey, was machst du da? Das funktioniert so nicht. Und dann habe ich ihm halt ein bisschen meine Lage erklärt und gesagt, ja, ich bin halt in einem Rennen und ich versuche halt jetzt früh da rauszukommen. Und dann, wie ist denn der beste Weg nach unten, nach vorne? Und dann hat er gesagt, naja, da gibt's ein Treppenhaus, da musst du da und da hin, aber es ist verboten. Und dann hat er sich umgedreht und ist gegangen und dann dachte ich, danke. ja, und dann habe ich seiner Anweisung gefolgt und genau, habe dann quasi schnell zum Ausgang gefunden und war dann quasi mit die Erste von der Fähre, glaube ich, ja.
Und das nur dazu mit vollem Proviant, oder? Und nicht mehr noch in Albanien noch ja. Geschäfte suchen.
Es gab noch eine witzige Situation. Ich bin nämlich dann nach vorne quasi gerollt, als die Fähre angelegt hat. Dann war der besagte Mann halt wieder da, hat mir dann so zugenickt. Und dann hat er mich an einen Kollege offensichtlich verwiesen. Und ich dachte mir, oh, jetzt kriege ich Ärger. Und dann hat er gesagt, ah, das ist übrigens der Kapitän vom Schiff. der hat mir noch die Hand geschüttelt. Ich dachte mir, ah, nett. Ciao, gute Fahrt. ja.
Sehr cool, aber dann wird es ja ziemlich schnell, ziemlich schwierig. Wie ist dir gegangen am Parcours?
Ja, ich habe dann, also mein Plan war schon, diese Gravel-Abkürzung zum Parcours zu nehmen, wobei ich wusste, dass die halt recht tough wird und ich habe schon damit gerechnet, dass es halt lang dauert und ich wusste, dass die Lail mit dem Gravel-Bike da auf jeden Fall schneller sein wird. Ich wusste auch, dass die Cynthia als Mountainbikerin und Gravel-Racerin auch da sehr gut sein wird. Deswegen habe ich mich da schon bemüht, mich da ranzuklotzen. Aber meine Herangehensweise an die Gravel-Passagen ist eigentlich immer, dass ich da kein Risiko eingehe, sondern eher defensiv versuche, das quasi ohne Defekt zu überstehen, weil ich denke, dass man mehr Zeit verliert, wenn man sich da einen Defekt reinfährt.
Vorher, weil du hast jetzt da natürlich schon Möglichkeiten gehabt, die sind da, wie es denen da vorher gegangen ist. Und da hat es schon ein paar gegeben, die sind außen herum gefahren und ein paar, die sind die Abkürzung gefahren. Oder war dir das egal und du bist noch gefühlt gegangen oder nach deinem ursprünglichen Plan?
Ich habe schon gesehen, dass das vor mir Renns meine Waffe war. Also die Hälfte ungefähr außen rum, die Hälfte drüber. Deswegen gab jetzt keine eindeutige Präferenz. Meine war von Anfang an da durchzufahren und dann habe ich das so. Ich habe mich ja frisch gefühlt vom Kopf und auch von den Beinen, dass ich dachte, ja, das traue ich mir jetzt zu. Und genau, dann kam ich da eigentlich auch, ich war jetzt wahrscheinlich nicht super schnell, aber ich hatte keinen Defekt, keinen Platten und war froh, als der Asphalt dann wieder kam und als das überstanden war. Tatsächlich war das ja auch schon recht krass. Ich weiß nicht, warst du an der Stelle, wo die Straße so weggebrochen war? Es gab einen Hang, wo der ganze Fels abgebrochen war. Da musste man wieder zurück, einen anderen Weg suchen. Es war schon recht mühsam, aber ja.
Ja, zum Glück war es bei mir finster, deswegen habe ich das nicht so genau gesehen.
Sah gefährlich aus.
Kann sein.
Ja, auf jeden Fall hat es aber ja dann zufällig, war ich zeitgleich mit einem anderen Fahrer am Start am Ende vom Parcours quasi und der war dann später 10 Minuten nach mir am Checkpoint und dann dachte ich, okay, es ist wahrscheinlich ungefähr gleich, für was man sich entscheidet.
Genau, so ja. War es bei mir. Also ich bin da raufgefahren, ist mir einer entgegengekommen. Und der war dann gleichzeitig mit mir im Checkpoint. Ja. Und ja, ich habe mich fürchterlich geärgert. Ich habe sehr viel bergab geschoben im Finsteren, aber ja, ist Teil des Rennens. Einfach gehört dazu. Und gerade bei so einer 50-50-Entscheidung hilft es auch nicht, im Nachhinein da drüber zu hadern zu viel. Weißt du, wie die anderen zwar? Hast du da schon wieder einen Vorsprung gehabt beim Checkpoint oder?
Ja, ich glaube, der war dann recht, also ich hatte einen Vorsprung, ich war ja auch früher von der Fähre. Ich habe dann für längere Zeit nicht auf den Tracker geschaut und dann am Abend um 21 Uhr hat mich die Cynthia, oh shit, jetzt, ja. Und dann ist sie die Nacht durchgefahren. Ich weiß noch ganz genau die Situation. Ich bin auch gefahren bis um 2:30 in der Nacht, habe auf den Tracker geschaut. Ich habe auch immer wieder ihr Rücklicht gesehen, also wir waren beieinander. Und habe auf die Tracking-Seite geschaut und wir waren die einzigen beiden Punkte, die noch nicht geblurrt waren. Wir waren die einzigen beiden in diesem Rennen, die noch gefahren sind. Und dann dachte ich, boah, sie fährt bestimmt durch. Mein Plan war eigentlich zu schlafen. So, wenn ich jetzt mich schlafen lege, dann hat sie einen Vorsprung von 4 Stunden, wenn sie nicht schläft. Dann habe ich mich, das war schon eine schwierige Entscheidung, da bei mir zu bleiben, aber ich habe dann gedacht, nee, es ist noch zu früh, um jetzt eine Nacht durchzufahren und ich weiß von mir selbst, dass ich das so, dafür war es noch zu lang, es waren noch über 1000 Kilometer, also man wird schlafen müssen. Und wie ich da an der Kreuzung stand, war links neben mir ein Hotel, wo noch Licht gebrannt hat und dann dachte ich, okay, es ist jetzt ein Oben, ich gehe da rein. Dann habe ich 2 Stunden dort geschlafen und mein Selbstschutz war dann halt nicht mehr auf den Tracker zu schauen danach, weil ich wusste, jetzt hat sie auf jeden Fall ein paar Stunden Vorsprung, weil ich vermutet habe, dass sie dann durchfährt, weil danach gab es auch keine Ortschaft mehr oder so. Ja.
Seid ihr beide komplett durch Bulgarien gefahren oder seid ihr oben rum nördlich der Donau?
Wir sind beide durch Bulgarien gefahren, also mehr oder weniger dieselbe Route, ja.
Hast du vielleicht jetzt im Nachhinein geschaut, einmal im Replay, wie sich das dann weiterentwickelt hat, also wie viel Vorsprung die Cynthia wirklich rausgefahren hat durch das die Nacht durchfahren, wie viel du verloren hast durch Schlafen und wann du quasi wieder aufgeholt hast, weil ich habe dann das Gleiche gemacht. Ich bin auch diese Nacht durchgefahren, die Nacht 1 nach der Fähre, war dann vorm David auf Platz 3 und bin dann trotzdem wieder zurückgefahren, weil sich das auch bei mir nicht gelohnt hat.
Ja, genau. Also es war dann so, dass ich habe 2 Stunden geschlafen etwa, wobei die ganze Pause ein bisschen länger gedauert hat, weil ich noch die Rezeptionistin wecken musste. was aber nett war. Auf jeden Fall habe ich dann nicht mehr auf den Tracker geschaut, bin einfach mein Tempo so weitergefahren und habe dann am nächsten Tag so um 12:13 Uhr auf die Seite, also auf die Tracking-Seite geschaut und habe gesehen, dass sie 1 Kilometer vor mir ist. Also ich hatte in der Zeit das schon wieder aufgefahren. Und ich habe dann so an ihrer Stoppzeit gesehen, dass sie ungefähr maximal eine halbe Stunde pausiert hatte und ich eben 3 Stunden. Und dann einfach hat mir das eigentlich eher wieder Selbstvertrauen gegeben, dass ich gesehen habe, okay, obwohl ich das jetzt nicht mal probiert habe, sondern einfach nur mein Tempo gefahren habe, sind wir wieder beieinander. Und ich habe den Vorteil, dass ich viel mehr in so einem echten Bett geschlafen habe. Ich habe dann danach im Ziel mit ihr geredet und sie hatte einfach 20 Minuten Powernap an der Tankstelle gemacht. Und ja, da dachte ich, okay, ich glaube, das könnte, also der Sieg könnte schon noch in Reichweite sein, ja.
War das nur mehr ein Zweikampf oder war die Lail auch noch dabei?
Die Lail hatte dann, glaube ich, einen Platten auf dem Parcours in Albanien und ist da ziemlich zurückgefallen. Also die war dann da schon einige Stunden hinter uns, ja.
Das bringt das Gravelbike auch nichts.
Nee. Ja.
Wie hast du das empfunden, die Strecke durch Bulgarien?
Ich fand's super.
Also hast du beim Routenplanen gewusst, dass das gut ist? So wie man es sehr oft denkt, weil das ist jetzt die geniale Idee und es wird jetzt das Rennen entscheiden, weil das ist so großartig, oder hast du gedacht, du probierst das einfach?
Bulgarien war eigentlich mein Plan C. Ich hatte die Route geplant, ich hatte die auch auf meinem Radcomputer, aber ich hatte eigentlich nicht vor, die zu fahren, weil ich nördlich der Donau fahren wollte, wie auch die meisten Leute und du auch vor mir. Und dann, wie aber diese Friendship Bridge gesperrt wurde, als der Viktor da drüben ist, das hatte ich erfahren, als ich diese Entscheidung eigentlich treffen musste, also kurz, welche Route ich jetzt einschlage. Und dann habe ich entschieden, es war eher so aus dem Kopf, okay, dann gehe ich dieses Risiko mit der Donau nicht ein, wenn diese Brücke nicht in Frage kommt, dann ich hatte auch keine Lust in dem Moment, mich noch mehr mit Brücken und Fähren zu beschäftigen und dachte mir, ich bleibe einfach südlich der Donau und dann habe ich das Problem nicht, hatte die Route eh. Ich hatte eigentlich ein bisschen Sorge vor Bulgarien, weil das, ich weiß nicht, das ist das Land in Europa mit den meisten Verkehrstoten, glaube ich. Das hat mich schon ein bisschen eingeschüchtert und es war ja auch sehr, sehr schwierig, diese Route zu planen, weil so viele Straßen halt verboten waren. Aber ich wusste, dass meine Route funktioniert und dass die nicht auf verbotene Straßen geht und dann habe ich mich dafür entschieden, eigentlich eher so ad hoc.
Hast du da schon gesehen, dass der Martin Moritz da eine ganz gute Route durchgefunden hat und hat dich das bestärkt oder war das wirklich nur in dem Moment die Entscheidung?
Nee, es war eher so, es war nicht meine präferierte Route. Also ich glaube, das, was der Martin gemacht hat, mich nicht unbedingt beeinflusst. Ja.
Hast du Hunde getroffen, die gut in Form waren? Oder waren nur die alle so,
ja, ich musste
so
lachen.
Irgendwie schlecht drauf?
Ich hatte den gleichen Eindruck wie du tatsächlich. Also ich finde, erstens, das Wetter war dieses Jahr schon auf unserer Seite. Es wäre sehr viel angenehmer als letztes Jahr. Er war nicht so heiß. Und die Hunde waren auch viel freundlicher oder müde. Ich weiß es nicht, aber ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht.
Die brauchen längere Zeit Erholungsphase. Die können nicht jedes Jahr beim TCR in Topform sein. Die brauchen...
sind nicht so fit wie wir.
Nächstes Jahr wahrscheinlich wieder werden's gut performen.
Wie ist der Zweikampf? Wie hat sich das dann entwickelt? Wann hast du jetzt erzählt, was mit der Cynthia war? Das hast du aber im Replay gesehen. Wann hast du wieder auf den Tracker geschaut und den Kampf wieder aufgenommen?
Also ab dem Moment, als ich realisiert habe, wir sind wieder beieinander, ab da habe ich auch immer wieder geschaut. Und dann ist auch eigentlich, ich bin über die Grenze nach Bulgarien und da hat der Grenzbeamte zu mir gesagt, you're American too. So, nee, aber halt die zwei Fahrer vor mir waren American und die waren offensichtlich 10 Minuten vorher da. Und dann wusste ich ab da, okay, der Abstand ist super klein. Dann habe ich auf den Tracker geschaut und ab da habe ich auch wieder regelmäßig geschaut, also in ganz Bulgarien. Und habe dann am Abend die Cynthia überholt, aber ohne, dass ich sie gesehen habe. Also ich habe den ganzen Tag gesehen, dass wir beieinander sind, aber ich habe jetzt auch nicht geschafft, sie zu überholen. Sie hat aber auch den Vorsprung nicht vergrößert, aber für mich war die letzte Nacht ja einfach schlafen, weil sie hatte ja davor auf der Fähre richtig geschlafen und für mich war die letzte Nacht ja quasi erholsamer. Und dann habe ich sie am Abend überholt, ohne dass ich es bemerkt habe, also ich habe irgendwann halt auf dem Tracker gesehen, dass ich wieder einen deutlichen Vorsprung hatte und ja, den habe ich dann versucht zu halten.
Weißt du, wie schnell du warst von der Fähre bis ins Ziel?
Ich weiß im Nachhinein, dass es die schnellste oder zweitschnellste Zeit war.
Also, ich bin mit dem David Can im Ziel gesessen, gell? Der ist Dritter gewesen. Er hat, glaube ich, eine Pizza gegessen und war bei der 17. Kugel Eis ungefähr. Und wir haben halt geschaut, so, wow, wann kommt Jana ins Ziel und wann kommt Jana ins Ziel? Okay, sie wird, ich glaube, du bist spät am Abend ins Ziel kommen, oder so?
Genau, so um Mitternacht.
Ja, genau. Und wir haben uns gedacht, okay, wann wird Diana ins Ziel kommen? Okay, wir freuen uns schon, weil dann sind wir natürlich dabei und so. Und der David hat bis dorthin die schnellste Zeit gehabt, gell, von der Fähre bis ins Ziel. Und er hat sich gedacht, Diana, das, da hat er ein bisschen, ich meine, wobei das ist eine fiktive Wertung, da geht's um gar nichts. Aber für ihn war es jetzt so, er war schon stolz drauf, dass er am Schluss quasi noch auf Platz 3 nach vorn gekommen ist mit der schnellsten Abschnittszeit am Ende. Und dann hat er schon gemerkt, das wirst du ihm wahrscheinlich abnehmen. Und so war es dann auch schlussendlich. Du warst um 10 Minuten nicht schneller wie er.
Genau, ich glaube, ich war Zweite und er war 10 Minuten schneller. Ich hatte es gar nicht auf dem Schirm natürlich.
Fast 3 Tage und du warst nur 10 Minuten hinterm David auf dem Abschnitt. Und irgendwie glaube ich, dass man da, also jetzt abgesehen davon, dass du halt ein super gutes Rennen gefahren bist und keine Fehler am Ende gemacht hast oder so, aber dass man das Thema da wieder ein bisschen bestätigt sieht, oder? Dass das so vom Leistungsunterschied oder vom Leistungsniveau Männer, Frauen, das wird ja oft diskutiert, gibt's überhaupt einen Unterschied? Und ich denke halt, umso länger die Distanzen, umso weniger Unterschied gibt's. Und wenn halt Kraft, Schnellkraft oder Maximalkraft irgendwie eine Rolle spielen, ist es halt genetisch so, dass der Mann ein paar Prozent mehr Muskelmasse hat als die Frau. Aber umso länger die Belastung ist, umso wichtiger werden andere Faktoren. Das Stoffwechsel, die mentale Komponente, und da sind keine Unterschiede mehr oder minimalste Unterschiede oder Frauen in gewissen Themen sogar im Vorteil. Und ich, also ich für mich interpretiere das so, dass das auch ein Faktor ist, warum du dann am Ende eigentlich absolut ganz vorn warst.
Ja, für mich hat natürlich schon auch eine große Rolle gespielt, dass es einfach so ein knappes Rennen war. Also dass die, ich habe dann in der letzten Nacht nochmal 2 Stunden geschlafen, bin aufgewacht, habe auf den Tracker geschaut und gesehen, dass die Cynthia 30 Kilometer hinter mir ist. Es waren noch 450 Kilometer zum Ziel. Und dann wusste ich einfach, okay, jetzt ist einfach richtig Rennen fahren und keine Minute verlieren. Und dann bin ich, das war schon auch krass zu sehen, dass ich das noch kann, weil ich hätte mir das nicht so zugetraut, aber ich konnte die Anstiege fast fahren wie am Anfang mit den gleichen Watt. Ich bin die 450 Kilometer gefahren mit 18 Minuten Pause. Ich habe schon das alles dann noch viel mehr auf die Spitze getrieben, als ich das sonst in einem Rennen je gemacht habe, und ich fand es auch richtig cool. Und dann war ich auch ich war da auch zum ersten Mal so richtig neidisch auf Christoph, auf euch, auf die Männer vorne, weil ich dachte, für euch ist es jedes Mal so, ist immer so. Und ich habe immer die Rennen davor so behauptet, ich fahre gegen alle und ich fahre auch gegen die Männer und es ist mir egal, ich finde, dass alle gleich behandelt werden und dass es nur eine Wertung gibt und so. Aber dann in der Situation zu sein, gegen eine andere Frau so knapp am Ende Rennen zu fahren, das war schon für mich eine ganz neue Erfahrung, die ich noch nie so hatte. Und die ich gemerkt habe, natürlich lässt sich das jetzt einfach sagen, weil es war auch unheimlich stressig, aber ich bin mit dem guten Ergebnis da rausgegangen, deswegen hat es mir wahrscheinlich am Ende Spaß gemacht. Aber ich fand schon eine sehr, sehr coole Erfahrung und genau, dachte dann, ja, wie cool das wäre, wenn das Leistungsniveau bei den Frauen auch dichter wäre. Also wenn es mehr Frauen gibt, ist natürlich die Leistungsdichte auch höher und das ist schon auch, sich das Rennen dann ganz anders anfühlt und dass man dann noch besser performen kann auch.
Ja, da war das heuer, glaube ich, mal ein absolut guter Schritt in diese Richtung, oder? Mit der Kampagne, die Lost Dot gemacht hat, um mehr Frauen zu begeistern oder vielleicht die Angst zu nehmen, sich
ja, mit den meisten
anmelden, sich zu trauen oder so?
Ja, auf jeden Fall. Also dieses Jahr war dieses TCA mit den meisten Starterinnen im Feld jemals. Also sie wollten 100, ich glaube am Ende waren es 86, was trotzdem doppelt so viel ist wie letztes Jahr. Und letztes Jahr waren es schon die meisten Frauen ever. Also schon cool, dass es in die Richtung geht.
Und falls uns da jetzt jemand... Falls uns da jetzt jemand zuhört, die sich nicht traut und sich denkt, ah, das TCA ist vielleicht doch zu viel, melde dich an beim, wie heißt es, 101?
101, genau.
101, auch von Lost Dots, nach TCA-Regeln, ein reines Frauenrennen, mehr Karenzzeit, meldet euch an, schaut euch an, ob das für euch was ist und meldet euch dann nächstes Jahr beim TCA an.
Guter Plan.
Ja, genau, das 101 gibt es jetzt dann zum ersten Mal. Nächstes Jahr wird in Santiago de Compostela starten und viel mehr Details gibt es noch nicht. Das wird auch noch in den nächsten Wochen stärker noch beworben und wird alles veröffentlicht, aber ja. Ist
auch deutlich kürzer, also 1200 Kilometer, glaube ich. Genau, und ich glaube einfach diese Community nur aus Frauen oder Flinter-Personen, das ist schon ein guter Start sein könnte für viele.
Wir haben dazu für nachher noch ein, zwei Fragen vorbereitet oder schon gesammelt die letzten Tage. Vielleicht besprechen wir noch kurz das Rennen fertig, weil jetzt sind wir schon so irgendwie quasi im Ziel, aber
genau, also
das spannende Finish noch.
Wie viel Vorsprung hast du dann im Ziel gehabt?
Ich glaube wieder 4 Stunden ungefähr, ja.
Du hast in der letzten Woche, hast uns erzählt, du warst da sicher, dass du auf deiner Route keine Fehler gemacht hast, dass du keine Banned Road benutzt hast. Du hast trotzdem ein Penalty bekommen. Was ist passiert?
Ja, gute Frage.
War dann doch die Kurtaxe? Oder Der Ausstieg von der Fähre?
Nee, der Flo hat keine Penalty. nee, tatsächlich, an diesem letzten Tag war ich, wie gesagt, halt so brutal im Rennfieber. Ich habe keine Voicemails mehr in diese WhatsApp-Gruppe geschickt oder irgendwas. Ich bin einfach nur noch Fahrrad gefahren. Und da bin ich in der Hast auf die Bend Road gefahren, an dieser Kreuzung, wo der Feldweg links war. Einfach, weil ich dachte, hey, was macht mein, warum schickt mich Komozot in dieses Dorf rein? Er gibt gar keinen Sinn, ich sehe ja die gute Straße. Und dann, wie ich da drauf gefahren bin, dachte ich, oh shit. Das war genau der Punkt, an dem ich beim Routenplan halt so viel Zeit verwendet habe. Da habe ich das quasi bemerkt und bin auf kürzestem Weg auf den Feldweg, bin auf dem Feldweg zurück ins Dorf gefahren, weil ich dachte, ich könnte den Fehler dann beheben. Also bin quasi die Straße in gesetzte Richtung auf dem Feldweg wieder zurück und dann den Feldweg bis zur korrekten Kreuzung, um die Straße im 90-Grad-Winkel zu queren, auf die Straße, die legal erlaubt war. Dann wusste ich aber, ich war ja kurz auf der Bend Road. Ich weiß nicht, ob das jetzt der GPS-Tracker erfasst hat oder nicht. Und dann habe ich mir da Gedanken gemacht und dann habe ich direkt eine E-Mail an die Veranstalter geschrieben und gesagt, dass mir der Fehler passiert und ich habe das und das gemacht. Und habe mich natürlich geärgert und das alles hat ja auch ein bisschen Zeit gekostet, weil ich halt diesen Feldweg in beide Richtungen gefahren bin dann. Genau. Und dafür habe ich am Ende aber trotzdem, ich glaube, 24 Minuten oder sowas Penalty bekommen. Mit der Begründung, dass man einen Fehler nicht beheben kann. Also genau, hat mir nichts gebracht, den Feldweg zweimal zu fahren, sondern einmal auf der Bend Road ist halt auf der Bend Road. Ja.
Ja, da sind Sie sehr streng. Wir haben das Backstage besprochen, ich habe es eh schon im Podcast gesagt, ich sage es nochmal gern, weil die Frage immer wieder kommt. Ich finde es gut, dass Sie so streng sind. Ich finde es sehr gut, dass Sie die Regeln auch konsequent anwenden. Das ist jetzt egal, ob jemand Jana Kesenheimer, Christoph Strasser hast oder ich oder Florian Kraschitzer so, sondern die werden konsequent angewendet. Es ist für alle gleich. Jeder, der sich auf das Rennen einlässt, weiß, worauf er oder sie sich einlassen. Es ist für alle gleich. Das finde ich sehr gut. Das ist ein Weg, das Rennen so fair wie möglich für alle zu machen. Deswegen finde ich es sehr gut. Wie sie genau auf 24 Minuten kommen, das ist ein anderes Thema, aber prinzipiell schade für dich, aber gut, dass sie das so streng durchsetzen.
Ja, am Ende war ja das jetzt ziemlich wenig entscheidend, aber genau, ich finde es auch, also es ist okay.
Hast du die Zü-Einfahrt irgendwie anders erlebt wie ein Jahr zuvor?
Ja, weil es gab keine Katze. Ja.
Keine Katze im Vorderrad. Keine Katze. In dem Fall ist der Dialekt. Katze, was anderes. Weder Katze noch Katze im Vorderrad.
Ja, da wären wir in der richtigen Stadt. Ich habe es letzte Woche erzählt. Kotzhügel gleich da um die Ecke.
Nee, ich fand, natürlich war der Parcours mühsam, vor allem noch diese ja, Pfützen war schon mehr ich als eine Pfütze. Da waren Frösche drin übrigens, habt ihr das gesehen? Ja,
das war nicht wie so, mir vorher Teiche, oder? Ja. Kleine Teiche.
Ich habe mich richtig gedemütigt gefühlt. Ich weiß nicht, ich bin und alles. Und ich bin jeden Tag im Rennen meine Klamotten gewaschen. Und ich, also auch meine Socken und alles. Und ich war davor auf dem Finisher-Parcours, habe ich noch zu meinem Freund am Telefon gesagt, oh, meine Socken sind sogar noch voll weiß und ich komme voll frisch da an. Und dann war ich da durch diesen, ja, danach war es halt vorbei. Da habe ich 12 Tage lang meine Klamotten gewaschen und dann war es so demütigend auf diesem Finisher-Parcours durch den Schlamm. Aber abgesehen davon...
Hast du in dem Moment auch wirklich so das Gefühl, die Veranstalter sind schlechte Menschen, weil sie... lassen uns da durchfahren, weil ich hab mir das jahrelang gedacht, ich war immer frustriert im Ziel, ich hab's eh sicher schon im Podcast ein paar Mal erzählt, aber dieses Jahr war mir klar, das haben sie nicht schlecht gemeint, sie wollten uns von dieser Bundesstraße entfernen und, dass da Regenpfützen stehen oder halt Seen, Teiche, das ist halt wahrscheinlich Pech, weil es geregnet hat, also für das kann niemand was. Ich weiß allerdings nicht, ob diese Wasserlocken vielleicht das ganze Jahr durchstehen, keine Ahnung.
Ja, ich habe mir, also davor gab es ja einen Straßenabschnitt, der super gefährlich war, den du dann nicht mehr fahren durftest.
Ja, genau.
Nee, aber es hat sich wirklich wirklich gefährlich dort angefühlt und dann dachte ich schon, ich hätte jetzt auch keine Lust weiter auf so einer großen Straße mit wirklich Harakiri-Autofahrern unterwegs zu sein. Deswegen waren mir dann die Wasserlacken doch lieber. Ja.
Ja, es haben alle gesagt, dass es wirklich gefährlich war und die Umleitung quasi fast zwingend notwendig. Es war ja auch Feiertag in Rumänien. Ganz Bukarest ist gefühlt ans Meer gefahren auf dieser Straße. Deswegen verständlich, aber natürlich in dem Moment ist man einfach gefrustet. Das ist ja.
Was gleich war, war die Treppe, Christoph, von der du auch geredet hast. Also die bin ich auch runter. Diesmal mussten wir die Treppe runter, nicht hoch. Irgendwie musste ich da auch so ein bisschen schmunzeln. Das ist wohl so ein TCA-Ding, dass man am Ende noch sein Fahrrad irgendwo hoch oder runter trägt. Und ja, im Ziel hast dann du und der Martin Moritz auch auf mich gewartet.
Der David nicht, der hat dann doch geschlafen. Ne? Noch, glaube ich, 18 Kugeln Eis. aber ja, es war cool, wie du ins Ziel gekommen bist. Du hast... Ich habe dann doch einige gesehen, die ankommen und irgendwie haben alle so ein bisschen was Gleiches, so in der Körpersprache und in der, weiß ich nicht, wie man das halt, du beobachtest wen und man kann sich ein bisschen reinversetzen, wie es demjenigen vielleicht geht. Und manche sind irgendwie so, du siehst einfach so ein bisschen frustriert, weil die letzten Kilometer waren einfach irgendwie bescheiden. Und manche sind so ziemlich euphorisch, weil jetzt ist es geschafft und endlich vorbei und die meisten, und mir ist das bei dir vorgekommen, dass du kommst so ins Ziel und bist eher so, du jubelst nicht laut, aber du bist irgendwie schon mit dir selber so im Reinen und irgendwie auf eine stille Art und Weise ein bisschen stolz und froh, dass es so gut gelaufen ist.
Ja, ich glaube, es beschreibt es ganz gut. Also ich... irgendwie bei mir selten jetzt so eine Euphorie, das war eher beim ersten Rennen noch so, sondern irgendwie ja einfach eine Zufriedenheit und genau das war's auch. Ja, und ich fand's super schön, der Martin hat mir noch so eine Tüte mit Spaghetti mitgebracht und eine Paprika. Dann
gibt's ein cooles Foto, wo du irgendwie so nach hinten gelehnt bist und dir die Nudeln so schwarz-weiß.
Ich dann da stand neben den Frauen in den High Heels und den schönen Kleidern. Ich mit meinen Spaghetti aus der Tüte, aber nee, ich finde, es war irgendwie alles schon ziemlich schön, ja.
Weil du das sagst, das hat dort am Eingang zu diesem Beachclub, Nachtclub, den perfekten Instagram-Filter-Spiegel geben. Hast du das genutzt? Hast du da, ja, klar.
Natürlich ein Selfie mit der Disco-Kugel gemacht.
Weltklasse, ja, sorry. Das habe ich auch genutzt. Best. Allein schon deshalb muss man es dieses Jahr fahren, für dieses Foto.
Ja. Ja, ich wollte dann eigentlich noch wach bleiben, bis die Cynthia kommt, weil irgendwie ist es ja auch so der gute... Ja, das macht man eigentlich so. Und dann habe ich mich auf die Couch gesetzt und bin halt eingeschlafen. Und dann habe ich es nicht mehr ausgehalten und habe sie dann aber am nächsten Tag quasi begrüßt.
Wie viel Zeit war dann dazwischen? Das war sie jetzt nämlich nicht mehr auswendig.
Ja, ich glaube, sie kam um 4:30 oder so an und ich halt um kurz nach Mitternacht. Ja.
Wir haben jetzt eine kleine Überraschung hoffentlich für dich, und zwar habe ich die Cynthia gefragt, ob sie uns vielleicht was schicken möchte, weil du heute da bei uns zu Gast bist und wir haben jetzt eine kleine Grußbotschaft von ihr.
Hi everybody, this is Cynthia Carson reporting in, finished transcontinental number 11 this year as the 9th overall in general classification. Just sharing a couple words about the race and the event for me. It was my first time lining up for the Transcontinental and also a self-route race and my first road ultra. I've done many off-road ultras and this was my first time doing something on pavement, which was exciting and all new experiences for me. Some of the things about the race that I really loved the most were the parkour sections. They always promise to have beautiful views and, yeah, breathtaking descents and very exciting challenges throughout the race. Also, another thing about the event that was really exciting was the competitive women's field. Competing against the women was a big draw for me and why I wanted to line up for the race this year with the WIMS initiative. Racing against Lael and Yana definitely had me pushing myself to the limit and brought out the best and probably the worst in myself. So yeah, it was really exciting to push against those ladies and try and get to the finish as fast as possible. Really huge kudos to Yana for coming across the line as the first woman. With all the experience that she's had over the years, she's definitely a force to be reckoned with, and honestly cannot wait to line up against her and see how we can push ourselves and be the best version of ourselves in these long distance ultras and create a really exciting race for folks to dot watch. So if you were watching the Transcontinental this year and following the women's race, thanks for watching. And thank you to you, Yana, for pushing me in ways that I would really appreciate done if it wasn't for you out there competing against. And yeah, really appreciate the competition and the camaraderie as well before and after and even during the race. Yeah, thanks everybody. Have a good evening.
Bevor du antwortest, ich möchte nur, wir sind immer wieder kritisiert worden, wenn zu viel Englisch ist, deswegen ganz kurz zusammenfassen, was die Cynthia gesagt hat. Sie hat sich am meisten gefreut über die Parcours. Sie hat sich aufgrund der Women's Initiative, also aufgrund des Versuchs, so viele Frauen wie möglich an den Start zu bringen, anzumelden. Es war ihr erstes Rennen mit Route selbst planen und es war ihr erstes Straßenrennen. Sie ist sonst nur Offroad-Rennen gefahren. Und ja, sie hat sich unglaublich gefreut, dass sie und Diana sich gegenseitig so gepusht haben. Das hat das Beste und das Schlechteste aus ihr rausgeholt, hat sie gesagt. Und dann hat sie noch eine Kampfansage gemacht und gesagt, sie freut sich, nochmals mit dir an der Startlinie zu stehen.
Und sie hat gesagt, Kudos to you. Und ich habe schon geglaubt, sie sagt jetzt dann Kudos zu Flo.
Das wäre völlig crazy. Ja, aber ich würde sagen, Challenge accepted.
Ich habe das Cynthia eben geschrieben vorige Woche und habe ihr erzählt, dass wir halt heute diese Veranstaltung haben und ob sie vielleicht Lust hat, uns eine Kleinigkeit zu schicken. Und ich habe es jetzt eigentlich zum ersten Mal so richtig gehört und habe es echt sehr cool gefunden. Und auch so die Worte, also so, ich finde es immer schön, es ist doch ganz klar, es ist ein Wettkampf und ihr habt euch beide nichts geschenkt. Beide wollt jetzt unbedingt vorn sein. Ihr habt es mit voller Härte im Prinzip alles gegeben und trotzdem ist es dann wieder gute Stimmung und Kameradschaft und wir sind im Ziel irgendwie, ich bin da auch dabei gewesen, da ist irgendwie geplaudert geworden, Geschichten sind ausgetauscht worden, also das findet immer wieder erstaunlich, dass man so ernsthaft miteinander Rennen fahren kann und sich danach einfach trotzdem gut versteht.
Ja, obwohl wir jetzt während dem Rennen keine Cola zusammen getrunken haben.
Danke für diese Retourkutsche.
Ja, gehen wir zum Q&A schon über.
Wir haben jetzt ein paar Fragen jetzt zuerst noch wir uns überlegt und dann haben wir noch ein paar Fragen aus dem Publikum, wenn es
welche gibt. Wenn alles geklärt ist, dann nicht.
Ja.
Dann machen wir früher Schluss.
Was mich persönlich interessiert, Jana, du bist ja im Gebiet der Psychologie beruflich tätig und ganz oft wird geredet, die Psyche ist im Sport so wichtig und die Psyche ist vielleicht das Allerwichtigste und das Mindset und die Motivation. Wie schätzt du das ein und findest du diese Formulierung auch so gut, dass unsere Psyche uns eher so zurückhalten oder blockieren kann? Also du kannst jetzt nicht mehr Watt aus deinem Körper rausholen, als du leisten kannst. Aber deine Psyche kann dich sehr wohl daran hindern, quasi dein Maximum auszuschöpfen.
Also ich würde sagen, dass was mich stört, ist dieser Satz, man muss es nur wirklich wollen, weil ich finde, die Kraft hat die Psyche dann doch nicht. Also ich finde eher, dass man halt physisch in der Lage sein muss und sich gut vorbereiten muss. Und dann auch noch eine gute Psyche zu haben, ist irgendwie der Gatekeeper vielleicht, um diese Leistung abzurufen. aber auch nicht das Fundament. Also für mich ist schon an erster Stelle halt die physische Leistung und das körperliche Training. Und dann natürlich geht man in so einem Rennen durch viele Höhen und Tiefen. Und das wisst ihr und das wissen alle, die mal irgendwie länger Fahrrad gefahren sind oder gelaufen sind oder wie auch immer. Und ich glaube schon, dass dann, wie ich ja auch in diesem Rennkontext am Ende gemerkt habe, dass dann die Psyche einen großen Effekt haben kann, wie viel von dieser Leistung man abrufen kann. Also ich sehe das wirklich so ein bisschen als Gatekeeper, ja. Und dann gibt's natürlich so Strategien auch in der Psychologie, wie man Ziele formuliert und so. Und ich glaube, da kann man schon was daraus mitnehmen, ja.
Flo, hast du noch eine Frage, weil sonst hätte ich noch eine. Ich will nur nicht jetzt da die dominante Seite sein.
Ist okay. Nein, es ist tatsächlich okay. Ich habe keine Frage.
Wir haben, Jana, ein gemeinsames Interview gehabt für ein Magazin. Das war zwar schriftlich, aber wir haben irgendwie so teilweise die gleichen Fragen beantwortet. Und da war eine Frage, es ist ja oft ein bisschen so platitüdenhaft, ne? So in unserem Sport hast so, ja, geht nicht, gibt's nicht und irgendwie, du kannst alles schaffen, was du willst. Und die Frage war dann konkret so, wenn nach tagelangem Radlfahren und kaum Schlafen alles in deinem Körper schreit danach, dass du bitte aufhörst und dass du aufgeben sollst und dass du eigentlich nicht mehr kannst. Wie schaffst du es dann, dich selbst zu überwinden, trotzdem weiterzumachen? Und ich glaube, es ist dann ein bisschen umgeschrieben und gekürzt worden, das ganze Interview. Ich habe die ursprüngliche Antwort von dir so genial gefunden. Kannst du dich an das noch erinnern?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe halt geantwortet, dass es zu diesem Punkt halt eigentlich gar nicht kommt, dass es ist nicht das Ziel, sich in so einem Rennen völlig kaputt zu machen und dass man halt auch nicht darüber über seine körperlichen Grenzen so hinausgeht. Also das ist überhaupt nicht das Ziel, sondern es geht ja eher darum, über die Länge von dieser Belastung zu haushalten mit seiner Energie und mit seinem Körper, dass man eigentlich immer gut zu seinem Körper sein muss, dass der das so lange mitmacht. Also es geht nicht darum, sich zu quälen oder irgendwie über diesen Schmerz hinwegzufahren oder so. Also bestenfalls hat man in so einem Rennen nie Schmerzen. Und selbst wenn zum Beispiel so wie mit den Rückenproblemen, die ich hatte, dann kann man das eine Weile aushalten. Entweder man muss aufhören, dann würde ich vielleicht eine Ibu nehmen, schauen, wie sich das entwickelt. Und wenn es dann nicht besser wird, dann muss ich abbrechen. Und dann, also ich würde niemals sowas dann so weiterfahren auf Schmerzmittel oder dann mit dem Kopf über den Schmerz oder sowas. Also es dazu mag ich den Sport auch zu sehr. Also ich schon auch steht schon im Vordergrund, dass es auch Spaß machen soll. Und genau, deswegen, es geht nicht drum, irgendwie Schmerzen oder seinen Körper zu bezwingen oder sowas, wie das vielleicht manchmal heroisch nach außen, nach einer coolen Story klingt. Ja.
Werbung. Auch wenn beim TCR der Support nicht erlaubt ist, beim Podcast ist er jedenfalls erlaubt und da freut er uns unglaublich und verstößt auch nicht gegen irgendwelche Regeln. Wir freuen uns wirklich über jeden Einzelnen und jede einzelne Steady Supporter, Supporterin und möchten uns nochmal vielmals dafür bedanken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, uns bei Steady zu unterstützen. Schaut's einfach nach unter
steadyhq.com/sitzfleisch. Und Flo, immer sagen, diese Eloquenz, die du jetzt gerade an den Tag gelegt hast, ist genial.
Werbung Ende.
Ja, super. Das ist, glaube ich, echt eine super schöne Antwort, weil der Mythos halt einfach sehr, sehr stark verbreitet ist und dann halt die heldenhaften Antworten halt oft gerne mal gehört werden und ein bisschen so versucht, den herauszulocken und du hast das irgendwie ganz klar gesagt, nein, wenn es nicht geht, dann geht's nicht und dann ist Schluss und du hast einmal Mittelgebirge-Klassik, oder? Abbrochen aus
genau,
dem Grund,
ja.
Ich war jetzt am Weg nach München, unseren Flo, also unseren beiden Trainer, ich habe mir es nicht gleich aufgeschrieben und habe gefragt, Max, hast du noch Fragen an Diana? Und er hat gesagt, natürlich, ich habe mir es nicht gleich aufgeschrieben, ich habe es eine Stunde später mir aufgeschrieben. Ich hoffe, ich kann mich noch richtig erinnern. Es ist ja erfreulicherweise so, dass jetzt mehr Frauen teilnehmen, hoffentlich auch in Zukunft und jetzt bei diesem TCR teilgenommen haben. Ich weiß nicht, ob du jetzt viele davon kennst oder ungefähr weißt, wie so ihr Herangehensweise ist, aber sind es dann eher
Leute, die sagen, hey, sie fahren eh schon so viele Kilometer und sie sind halt bisher im Bikepacking unterwegs und sie sind eigentlich gut am Rad und jetzt da durch diese Initiative probieren sie mal das Rennen mitzufahren, oder sind das eher Leute, die sagen, hey, eigentlich gar nicht so mein Ding, aber jetzt da habe ich mich entschieden, dort mitzumachen und bereite mich gezielt aufs Transcontinental vor?
Also ich habe das Gefühl, dass also zumindest die Frauen, die ich kenne, die sich durch diese Initiative angesprochen gefühlt haben, es waren alles Frauen, die davor schon sehr sportlich waren, die vielleicht schon mal so ein Event auch im Pair gemacht haben, die eigentlich schon viel Fahrrad fahren, aber die sich halt unterschätzen, glaube ich. Und die dann dadurch irgendwie den Safe Space auch gehabt haben. Wir hatten zum Beispiel vor dem TC auch mehrere Workshops, wo wir in Videocalls Fragen beantwortet haben, nur unter Frauen und so. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe nur für Frauen in der Vorbereitung und so. Und ich habe das Gefühl, da wurden plötzlich viel mehr Fragen gestellt und viel mehr kommuniziert, einfach weil es diese Plattform dafür gab. Und dadurch war die Schwelle, glaube ich, einfach geringer. Ja, aber ich kenne jetzt niemand, der deshalb gesagt hat, ah, ich bin schon mal Rennrad gefahren, dann melde ich mich jetzt zum TC an. Also diese Art von Übermut weckt das dann, glaube ich, auch nicht.
Gibt es nur bei Männern.
Und glaubst du, gibt es genug Veranstaltungen, wo die Einstiegsschwelle wirklich so niedrig ist? Oder soll es mehr davon geben? Weil es ist zum Beispiel, der Max war jetzt letztes Mal bei einem anderen Gravel-Event und er hat gesagt, da sind halt einfach Leute dabei gewesen, Männer und Frauen, und einfach Leute, die haben irgendwie ordentlich Körpergewicht und sind jetzt nicht super austrainiert und super leicht oder so und haben jetzt nicht selbst auch zu den Vollprofis gehöre quasi mit Top-Ausrüstung und 5 Gramm oder 5% Körperfett nur, dann habe ich da quasi am Start nichts verloren. Und ich glaube, das ist halt eine wichtige Botschaft. Einerseits, Flo, da haben wir mal eine Episode drüber gemacht, dass man die Vorbereitung auf keinen Fall unterschätzen soll, die körperliche. Aber andererseits gibt es ja da viele, die sagen, eigentlich könnten sie es schon, aber sie trauen sich nicht drüber.
Ja, ich glaube, dass das Problem auch ein bisschen ist, dass ja in den Medien halt vor allem die repräsentiert sind, die vorne mitfahren, die gewinnen. Und ich habe auch schon versucht, mit dem Stefan Wieser, der die Filme gemacht hat, darüber zu reden, ob er nicht mal mit jemand, dem gar nicht entspricht, irgendwie porträtieren will. Oder jemand, so dass man sich eher angesprochen fühlt oder sich repräsentiert fühlt und nicht das als was sieht, was nichts für einen selbst ist. Ja.
Das haben wir schon öfters gehört, Flo, dass halt irgendwie auch bei uns so ist. Du bist berufstätig und fährst nebenbei Rad und ich bin halt unter Anführungszeichen Profi und bei mir dreht sich mein ganzes Leben ums Radlfahren und wir haben unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Potenziale und deswegen ist das auch immer schön bei unserem Podcast, dass wir quasi beide Sichtweisen irgendwie drinnen haben.
Deswegen habe ich es auch so schwer mit dir.
Übrigens, und ich habe jetzt nur überlegt, an welcher Stelle ich das sagen kann, aber ich glaube, jetzt hören dann Fragen ans Publikum, oder? Eine Frage aus dem Publikum nehme ich gleich vorweg, und zwar haben wir heute einen Herrn unter uns, der vielleicht einmal Transcontinental Race fahren möchte, aber zu zweit. Und wenn jemand Bock hat, kommt einfach noch und ins Gespräch, ihr werdet euch schon finden. Schreibt zu unseren Nachrichten, wir leiten die dann weiter. Flo, wie schaut es bei dir aus?
Ich verstehe es nicht.
Als Partner zu zweit in einem Paar das TCR zu fahren.
Achso, nein, nächstes Jahr gibt es kein TCR für mich, das habe ich schon klar gemacht. Aber ja, vielleicht finden Sie da zwei zusammen, das wäre doch eine super Geschichte.
TCR Pairship.
Aber eigentlich jetzt als Abschlussfrage brauchen wir das unbedingt noch. Jetzt bist du zweimal Transcontinental gefahren, bleibt es bei zweimal oder lässt du das offen oder reden wir einfach was anderes?
Ja, das ist natürlich die Frage, die mir gerade viele stellen und tatsächlich fiel es mir noch nie so schwer, am Ende der Saison quasi mir ein neues Ziel auszusuchen, wie jetzt zurzeit. Was einfach daran liegt, dass das TCA ziemlich unschlagbar ist in dem Format, das es halt bietet. Also ich finde, welche Konkurrenz man da erwarten kann, welche Route, wie das Rennen auch begleitet wird medial, welche Aufmerksamkeit es hat, welche Bedeutung in dem Sport. Und da gibt es eigentlich kaum was Vergleichbares. Jetzt war ich mit einem Mountainbike im Urlaub und alle haben direkt auf Strava kommentiert und auf Instagram gefragt, ob ich mich jetzt auf Silk Road vorbereite. Nein, ich habe nur Urlaub gemacht. Und ja, ich glaube, ich würde gern noch mal ein langes Rennen auf der Straße machen. Schau mir mal die TCA-Route an, die Ende November veröffentlicht wird, und dann werde ich das entscheiden. Ja, aber ich mag einfach dieses Format, beim Fahrradrennen auch wirklich Fahrrad zu fahren und nicht dann im Zeitdruck Fahrräder durch Wassergräben zu schleppen. Ich weiß nicht, ich mache das gern, ich trage gern mein Fahrrad auch einen Berg hoch und so, wenn sich das lohnt, aber halt nicht im Rennen. Ich weiß nicht.
Ja, und ich muss sagen, ich fahre vor allem gern mit dem Radl vom Start bis ins Ziel und nicht mit dem Schiff. Aber ja, es ist nächstes Jahr, wird es eine neue Route geben und dann ändern sie vielleicht ein paar Dinge wieder. Würdest du nochmal, wenn du jetzt nochmal in Santiago stehst, am 27.07. Was anders machen, jetzt mit der Erfahrung rückblickend? Oder würdest du es so noch einmal machen? Hat sich alles irgendwie so bewährt?
Ich finde, das hat sich alles so bewährt. Vielleicht hätte ich früher diese frühere Fähre in den Fokus nehmen müssen. Also vielleicht ein bisschen weniger schlafen, um dann die frühere Fähre zu kriegen, wäre vielleicht realistisch gewesen. Also vielleicht war ich da zu defensiv, aber ja, dafür hatte ich halt am Ende noch genügend Kraft für ein richtiges Rennen. Deswegen war es auch gut so.
Sehr gut. Jetzt, der Rosi geht rum. Er ist groß, er schaut gefährlich aus, aber er ist ein ganz netter. Also wenn wer eine Frage hat, kurz aufzeigen und geht schon los.
Der Rosi hat schon wen gefunden. Hallo, Johannes aus Graz.
Servus.
Vorab wirklich herzliche Gratulation nochmal an euch alle für diese unglaublich starke Leistung. Ich habe eine kurze und eine lange Frage. Die kurze ist, wie oft geht es bei so einem Rennen am Tag eigentlich einkaufen? Weil das würde mich einfach interessieren.
Ah, ja, schwierig. Das ist wirklich eine schwierige Frage. Das ist nicht, ist das die lange Frage?
Nein, das ist die kurze Frage.
Kurze Frage, lange Antwort. Das hängt total davon ab.
Aber vielleicht einfach in Zahlen an kurzen und an schlechten Tagen.
Also, wenn man weiß, es gibt gute Infrastruktur, dann gehe ich 3, 4, 5 Mal einkaufen. Also, so wie in Spanien, wo ich weiß, an jeder Tankstelle gibt's was und das Stop dauert 3 Minuten, dann kaufe ich lieber öfter ein. Wenn ich aber schon vorher weiß, da kommt jetzt ein ewig langer Parcours und ich bin im Nirgendwo, dann gibt es Tage, wo du einmal einkaufst oder zweimal und dann machst halt deinen Sack voll, so gut es geht.
Ja, also für mich kommt es ein bisschen drauf an, wie viel Wasser es an Brunnen gibt oder wenn ich eher in der Tankstelle muss, um Getränke zu kaufen, weil es anders kein Wasser gibt, also so war es, glaube ich, ab Italien oder Balkan, dann muss ich ja sowieso öfter anhalten, dann kann ich mir auch gleich noch ein paar Kalorien so mitnehmen. Aber wenn es viele Brunnen gibt und in den Alpen zum Beispiel, dann versuche ich schon nur einmal am Tag Lebensmittel zu kaufen.
Ja, bei mir ist es schon öfter, ich glaube, dass ich mehr Kalorien, also das ist auch ein Mitfaktor von Körpergewicht, ne? Flo, wir beide verbrauchen mehr Kalorien, wir müssen irgendwie mehr noch Schub liefern. Und ich habe am Anfang sehr viel Kalorien irgendwie mit. Und gerade bei Geld und geht dann schon öfters einkaufen sein, also, glaube ich, 3-mal, 4-mal pro Tag wird schon sein. Gerade bei Getränken oder so, wenn du das dann in der vierten Trinkflasche mittransportierst, seit 7 Stunden ist das irgendwie unhygienisch und ekelhaft mit der Zeit, das kommt auch noch dazu. Und der Hygienefaktor ist, kann man vorher nicht ganz zu vernachlässigen, weil wenn du ohne Durchfall oder ohne irgendwie Magenverstimmung durchkommst, ist es auch ganz nett. Und wenn du halt Sachen tagelang mittransportierst in der Sonne, ist die Chance größer, dass dir irgendwann vielleicht, dass da schlecht wird.
Da wären wir dann wieder bei Snickers und Cola.
Mentos.
Mentos. Und die zweite Frage geht an dich, Jana. Und zwar, nachdem du auch wissenschaftliche Studien da im Bereich Ultracycling mitbetreust oder auch daran arbeitest, würde es mich einfach interessieren, ob es da vielleicht eine kurze Zusammenfassung gibt, was für Effekte sich daraus ergeben.
Also wir haben halt eine Feldstudie bisher dazu durchgeführt, wie es zu diesen Schwellungssymptomen kommt, weil das was ist, was wir bei vielen Fahrern und Fahrerinnen, also was ich persönlich halt beobachtet hatte und wovon viele Leute berichten. Da gab es bisher keine medizinische Erklärung dafür wirklich. Deswegen hatten wir quasi dazu die Feldstudie durchgeführt. Und dann arbeiten wir, also wir hatten 13 Fahrer, Fahrerinnen 6 Tage lang fahren lassen wie in einem Ultrarennen, also viele, viele Stunden, wenig Schlaf. Die hatten zwischendurch Check-ups in der Klinik, wo wir Blut, Urin untersucht haben und eben die Schwellungssymptome gemessen. Also es sind so tatsächlich so Pitting-Edema, das heißt, man kann die so reindrücken und es bleibt dann auch so, also wie so ein Schwamm. Und da haben wir gesehen, dass es bei den meisten Leuten so nach 3,5 bis 4 Tagen auftritt. Das ist auch, was wir davor schon in der größten Umfrage erfragt haben. Und die Erklärung, die wir bisher haben, ist, dass es daran liegt, dass es zum, also erstens ist es eigentlich sinnvoll für den Körper ein bisschen Wasser zurückzuhalten, weil das Volumen in den Muskeln zum Beispiel zunimmt, weil die besser durchblutet sind, weil der Körper auch mehr Flüssigkeit braucht, weil wir mehr schwitzen und so weiter. Deswegen, was viele Leute fahren zum Beispiel so eine Runde wie ein Ötzi und müssen kein einziges Mal pinkeln. Und das ist was viele Leute so berichten und erfahren und was auch irgendwie sinnvoll ist, weil der Körper quasi Reserven hält, weil er die braucht für das Volumen der Muskeln und für Schwitzen und so weiter. Jetzt, wenn wir aber nie aufhören, also wenn wir das halt über 3, 4, 5, 12 Tage hinweg machen und dann auch die Pause so kurz ist, dass quasi der Körper nie auf den Parasympathikus umstellt, sondern meine Ruheherzfrequenz immer noch bei 90 oder 100 Schlägen ist, dann führt es dazu, dass das Wasser nie abfließt, also dass wir das nie auspinkeln, sondern sich das eben weiter ansammelt. Und das sehen wir zuerst in den Extremitäten, deswegen an den Füßen, an den Händen oder im Gesicht. Und schlimmstenfalls könnte das auch in der Lunge zum Beispiel passieren. Das würde man aber deutlich, also man spürt es dann, man kriegt Probleme zu atmen und so weiter. Und genau, das ist die Erklärung, die wir bisher haben, dass es eigentlich eine gute Reaktion des Körpers ist, die wir aber quasi auf ungesunde Art und Weise ausreizen. Und bei manchen Menschen findet es eben mehr und manchmal weniger statt.
Sehr cool, danke.
Das war übrigens bei mir ziemlich genau die Erklärung, die man im Nachhinein gehabt und warum ich beim RAM zweimal mit Lungenödem, also mit Wasser in der Lunge, ausgeschieden bin.
Ja.
Wenn man 2 Stunden schläft, fällt man da in eine Tiefschlafphase oder wie funktioniert das? Kann ich mir nicht vorstellen, mit so wenig Schlaf dann wieder so leistungsfähig zu werden.
Ja, das ist eine gute Frage. Also so ein normaler Tiefschlafzyklus ist so um den Daumen 90 Minuten. Davor hat man dann die REM-Phase und danach, und deswegen kann man schon in einem Tiefschlafzyklus, man hat in einer normalen Nacht 2 oder 3, kann man sich schon sehr, sehr gut erholen. Ja. Es ist, man kann es nicht wochenlang machen, aber 10, 12 Tage, das geht noch. Dann wird's schwierig, dann muss man einfach mehr schlafen. Aber in so 1, 2 Tiefschlafzyklen kann man sich schon sehr, sehr gut erholen wieder.
Ja, ich finde eigentlich auch erstaunlich. Also wenn ich jetzt, auch wenn ich meine eigenen Strava-Anträge vom TCA jetzt anschaue, denke ich auch, hey, wie geht denn das? Und irgendwie geht's auch. Und ich finde auch überraschend, also zum Beispiel, wenn ich die 3, 4 Stunden in der Nacht schlafe, dann muss ich kein Powernap machen den ganzen Tag. Also funktioniert für mich gut.
Diana hat übrigens mehr als 900 Kudos, ich sag's nur gern.
Und was auch noch dazu, Entschuldigung, was auch noch dazu kommt, zu dem wenig Schlafen ist, man weiß es halt im Vorfeld, man macht es freiwillig, man stellt sich darauf ein. Wenn wir heute alle aus dem Schlachthof München heimgehen, dann wird man vielleicht ungewollt noch 3 Stunden aufgeweckt. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, es wird nicht funktionieren. Es ist unmöglich. Also das geht halt schon nur dann, wenn man quasi weiß, okay, das kommt jetzt auf mich zu, auf das lasse ich mich ein. Und ich bin schon drauf eingestellt.
Da, ganz drüben, da ist dann der Nächste.
Passt. Hallo, ich habe eine Frage an den Flo. In Instagram hat man gesehen, dass du so oft mit der Fähre über die Donau bist. Leider gab es keine Erklärung.
Nein, ich bin zweimal über die Donau, einmal mit dem Fahrrad über die Brücke und einmal mit der Fähre. Es kann sein, dass der Tracker ein bisschen gesprungen ist. Also ich bin nur einmal mit der Fähre über die Donau gefahren.
Okay, danke.
Da ganz drüben.
Servus, mein Name ist der Ivan. Ich habe eine Frage und eine Anmerkung. Die Frage wäre, Wenn es einen Tipp von Ultracyclern geben würde an einem anderen, was wäre der? Einen einzigen.
Geduldig bleiben.
Stick to the plan. Jetzt weiß ich nicht, wie ich das auf Deutsch am besten sagen kann, aber wenn man einen Plan hat, den durchziehen, sich nicht verrückt machen lassen von außen.
Aber wenn der Plan schlecht ist?
Ja, ist halt bei Ultra schwierig, weil auf einem Ultra, da werden all deine Schwächen zum Vorschein dann kommen.
Wenn der Plan schlecht war, dann hast du es gelernt.
Ich würde sagen, dass es so manche Dinge gibt oder manche Probleme, die man nicht lösen kann und dass man sich darin einfach nicht aufhält. Also das ist, ich weiß nicht, man kann sich übers Wetter aufregen oder darüber im Rennen, wie schnell die anderen sind, aber das bringt nichts. Also einfach so radikale Akzeptanz dann, wenn man es nicht lösen kann. Und ich glaube, das geht auch im echten Leben.
Okay, cool, vielen Dank. Und die Anmerkung war, kann aus erster Hand Biologie machst, oder? Oder studierst? Also ich kann aus erster Hand Erfahrung, dass Willenskraft alles im Leben ist. Ich habe das selber erlebt. Ich habe das Race Across Germany gefinished. Ich hatte ein ultra hartes Jahr. Meine Mutter ist an Hirnkrebs gestorben. Ich habe meine Wohnung verloren. Ich habe meine Frau verloren. Und ich habe mich dafür vorbereitet, 5 Monate und davon nur 1 intensiv in Italien. Sorry, meine Stimme geht ein bisschen nach. Und ich habe das trotzdem gefinished. Ich habe über die Schmerzen hinaus pushen müssen und deswegen bin ich, ich höre das nämlich oft, dass Mindset nicht alles ist, aber ich bin definitiv der Meinung, dass Mindset alles im Leben ist. Und du kannst gerne auf mich zukommen, wenn du die Studie weitermachen willst. Ich erzähle dir gerne mehr darüber.
Okay.
Dankeschön.
Ja, ich wollte nur noch eine kleine Anmerkung geben zum Thema Schlafen. Viele, die Kinder haben, die kennen dieses Problem. Also, da, das ist schlichtweg Alltag. Also, dass du dann immer nur, wenn dann noch ein Kind Stunden hast. Ja, also vor allem, wenn die halt noch klein sind, ja. Und wenn dann noch ein Kind vielleicht noch irgendwie chronisch krank ist oder so, dann erst recht, ja. Genau. Und im Übrigen wollte ich nur noch sagen, ich bin derjenige, der gerne das TCA auch fahren würde, allerdings sehr gerne als Team, also nicht alleine, sondern ganz bewusst zu zweit. Und ja, ich bin nach wie vor noch am Suchen nach jemandem und ich denke mir, das hier wäre ein ganz interessanter Platz, um da Leute anzusprechen. Genau, also ich würde mich freuen, wenn ihr auf mich zukommt. Genau. In der Schorsch. Genau. Danke.
Hi. Mich würde mal noch ein bisschen interessieren, Safe Space, Frauen, auch gerade, dass immer mehr Optionen geschaffen werden. Hemmschwellen, magst du da mal über dieses Safe Space, was da für Themen aufkamen, vielleicht noch mal so ein bisschen ein bisschen Insider geben, natürlich jetzt ohne zu detailliert irgendwen, wie auch immer, aber das würde mich sehr interessieren.
Also es ging sehr viel darum, wie man Schlafplätze organisiert zum Beispiel, also was sind sichere Orte, wie suche ich mir die, wie viele Frauen haben auch berichtet, vielleicht haben das auch Männer, die reden nicht drüber, ich weiß es nicht, dass sie Angst haben, in der Nacht durchzufahren zum Beispiel, dass sie sich das selber nicht zutrauen, also genau sowas. Und ich glaube, das war so die zwei größten Themen, auch in diesen WhatsApp-Gruppen und in den Workshops für die Frauen davor. Und ich glaube, also natürlich haben wir dann darüber diskutiert und ich habe so die Erfahrung für mich selbst gemacht, dass dieses alleine draußen schlafen ist gar nicht unbedingt das Gefährliche. Ich habe eher das, also ich fühle mich persönlich eher unwohl, wenn ich alleine nachts irgendwo eincheck, bei einem Rezeptionist, der sieht, dass ich alleine bin, irgendwie so shady und irgendwie eher Probleme, als wenn ich mich irgendwo in die Pampa lege, was eh niemand mitkriegt. Und die Tracker zum Beispiel, die haben seit diesem Jahr die Funktion, dass man so einen Knopf drücken kann und dann wird der eigene Standort geblurrt. Also der springt dann im Umkreis von 2 Kilometern, sodass einen niemand finden kann so. Weil das war auch eine Sorge, die viele haben. Dass quasi einen jemand sucht, weil man ja 24/7 sichtbar ist mit seiner Location. Und ich habe, was auch viel diskutiert wird, ist eben, dass Frauen sich per se irgendwie weniger zutrauen, was das angeht und sich da einfach, glaube ich, auszutauschen, auch zu sehen, welche Setups die anderen Frauen haben, wie die trainieren, welche Erfahrungen die sammeln und so. Ich glaube, das hilft schon sehr, um sich da halt nicht alleine zu fühlen auch. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet.
Ja, nee, einfach mal interessant natürlich. Vielleicht auch nochmal in das Thema Frauen nochmal kurz weiterzugehen. Auch Thema Zyklus, mehrere Wochen da diese Anstrengung im Körper zu haben, ist ja beim Mann doch ein bisschen gleichbleibender. Aber dieses Auf und Ab, hast du da noch irgendwie einen Satz zu?
Natürlich wird da schon auch drüber geredet, wie man damit umgeht, wenn man seine Periode während im Rennen kriegt oder so. Manche trainieren ja zyklusbasiert. Ja, also ich glaube schon auch, dass das ein Ort ist, um dann darüber zu sprechen. Und dass es auch überhaupt, natürlich kann das ein Nachteil sein, es kann aber auch ein Vorteil sein, je nachdem vielleicht, welche Zyklusphase man erwischt. Ja, ich glaube, dass die Enttabuisierung und sich dann auch der Austausch mit anderen Frauen darüber schon hilfreich ist, ja.
Vielen Dank.
Hi.
Hi.
Ich hätte eine Frage, und zwar, was sind eure Lieblingssnacks unterwegs im Supermarkt, wenn die Haribos nicht mehr ganz so gut schmecken?
Dann ist zu spät, dann ist vorbei. Wenn die Haribos nicht mehr schmecken...
Jana, ich glaube, deine Antwort kenne ich. Ändert sich das bei dir jedes Jahr?
Ja, es war, also dieses Jahr war es, ich weiß nicht, ich habe das bisschen, ich fand es selber witzig, aber ich habe halt super viele Mentos gegessen dieses Jahr im Rennen. Und ich habe noch nie davor wirklich Mentos gegessen. Es irgendwie war eine Süßigkeit, die nicht attraktiv für mich war. Und dann stand ich aber in Italien an der Kasse und habe mir ein Espresso gekauft oder zwei. Und da waren halt an der Kasse so Mentos-Rollen und dann dachte ich, ah, ist voll praktisch. Ich habe einfach gar nicht so viel drüber nachgedacht, habe mir halt so 2, 3 Rollen mit. Und dann habe ich beim Fahren entdeckt, dass es halt super cool ist, weil die schmelzen nicht.
Kann man so rausschnippen,
ja,
mit dem Daumen.
Ja, und ich war so auf meinen Auflieger und konnte immer so in meinen Mund snippen. Und die haben super viele verschiedene Geschmäcker. Man hat auch so was zu tun im Mund. Also ich fand es sehr, sehr cool. Und dann habe ich angefangen auszurechnen, wie viel Rollen Mentos ich essen muss für mindestens 1000 Kalorien. Und dann, ja, gab es einen Tag, habe ich 16 Rollen Mentos gegessen.
Weißt du, wie viele Kalorien das waren?
Ja, ich glaube 11 Rollen, also 11 Rollen waren ungefähr 1000, ja.
Ja, unglaublich. Ich war heuer sehr viel Mentos gegessen. Irgendwo mal hat es eine Sonderaktion gegeben an der Kasse und wir sind beide auf das Marketing reingefallen. Nur ich habe es da nicht so auf die Spitze getrieben wie du. Aber für mich war jedes Jahr irgendwie ein anderes Lebensmittel so der Höhepunkt. Und meine schönste Erinnerung habe ich an diese, das sind so Solettis mit Erdnussbutter gefüllt oder so. Das sind, nur die gibt's in Österreich auch zum Kaufen. Ich habe schon echt oft Nachrichten, Rakete gibt's irgendwie im Supermarkt XY. Aber die waren nicht so gut wie damals da in Rumänien oder Serbien. Die waren einfach dort ein bisschen dicker und fetter und großzügiger gefüllt und noch knuspriger. Das war Wahnsinn. Und dann ist es irgendwie salzig und das Knabbern macht die Munde, wenn du mal mit der Müdigkeit kämpfst. Genau, also so was Schönes wie die Erdnussbutter-Solette habe ich nie mehr gefunden.
Ja, ich habe es durchgezogen, auch obwohl ich schon nicht mehr richtig wollte, aber ich habe mir dann so vorgestellt, wie geil wären Oliven, und der Straps hat mir dann Oliven ins Ziel gebracht. Das war dann unglaublich, das war so ein schöner Moment, die Oliven im Mund zu haben. Ja.
In dem Justinas habe ich übrigens Essiggurken gebracht, gell? Und aber nur die ganz kleinen, da gibt es ja so diese Cornichons, die ganz mini, und die ganz großen, die sind aber eher so wabbelig, gell? Und ich habe mir gedacht, die würde ihm eine Freude machen und bringen die knusprigen. Und er hat dann extrem enttäuscht, warum er nur die ganz kleinen Essiggurken kriegt. Und ich habe dann irgendwie noch spontan schnell reagiert und gesagt, naja, du bist ja ziemlich langsam gefahren, wenn du schneller fährst, kriegst du nächstes Mal die großen.
Aber du Flo, du hast die großen Oliven gekriegt natürlich.
Das große Glas zumindest. Und dann so einen richtigen Schluck ausertrinken, das war so, kann man gar nicht mehr erklären, aber das war in dem Moment einfach so geil.
Vielleicht machen wir jetzt die Abschlussfrage.
Okay.
Kein Druck.
Und wir können dann natürlich noch weiter plaudern.
Man spielt sich ja immer ganz gerne in den Vordergrund, wenn man Fragen stellt. aber es interessiert mich auch wirklich. Wir haben diese Geschichte gehört mit dem Kollegen, der oben auf der Asieta Filme gedreht hat, die auch ins Netz gestellt hat. Da hat ein Freund von mir gesagt, da ist ein Verrückter auf der Asieta, der macht ganz verrückte Sachen und das ist nicht gut. Wir waren allerdings unten in Asti und haben gefeuert, vielleicht erinnerst du dich. Und ich hab dann halt auch irgendwie einen Augenblick überlegt, ist das überhaupt gut oder verwirrt das? Oder wie ist es, wenn da irgendwie wildfremde Leute am Straßenrand stehen und einen da plötzlich so anfeuern, Jana? Und für die anderen natürlich auch.
Es kann tatsächlich in beide Richtungen gehen. Also da auf der Asieta, das hat super gepasst. Das war sehr angenehm. Er hat auch genau gewusst, wo seine Grenzen sind. Also zumindest wie er bei mir war. Was noch in Ordnung ist, wie viel Support unter Anführungszeichen jetzt erlaubt ist. Er ist ein paar Meter mitgefahren, hat mich gefilmt, hat ein bisschen mit mir gequatscht, das war sehr in Ordnung. Da war er aber in der richtigen Stimmung und es gibt schon Momente, wo man echt absolut null Bock hat, wenn jemand neben einem herfährt und einen blöd von der Seite anquatscht, jetzt so gesagt, so. Jemand, den ich nicht kenne, der fährt neben mir her, sagt, ja, hey, servus Flo, ich war seit 5 Stunden auf die, wie geht's da? Ich hab da gesehen am Tracker, du kämpfst da schon wild. Und ich, ja, dann, aber ich denke, mit so ein bisschen einem Feingefühl kann man das dann ganz gut abschätzen. Es gibt welche, die haben das nicht, die labern dich dann zu, das passiert, aber muss man ausblenden. Oder einfach wie der Straps, ganz klar, wegschicken. Das kann man machen und ich glaube, da darf niemand böse sein.
Das klingt jetzt so, als bin ich komplett asozial und nur unfreundlich.
Du hast die Erfahrung und das Standing, du kannst dann einfach zu jemandem sagen, ich fahre jetzt ein Radrennen, Support von der Seite ist nicht erlaubt, bitte lass mich alleine. Und normalerweise nimmt er das keiner böse.
Ja, oder ich mag zum Beispiel nicht, wenn jetzt jemand sagt, hey, machen wir ein Selfie während dem Radlrennen, so, hey, jetzt fahren wir zuerst beide das Radlrennen so gut wie es geht und machen ein Selfie dann beide im Zü. Aber falls ich da jemanden schon mal weggeschickt habe, der Flo sagt das so, als wäre das immer der Standardfall, es ist nur ausnahmsweise. Aber hin und wieder, wenn es echt gerade unpassend ist oder so, dann muss man das schon klar sagen. Ja. Meistens ist es so, dass es erfreulich ist. Und Jana, wie ist es für dich?
Ja, genau so. Also ich würde sagen, allermeistens ist es richtig cool und gibt dem allem auch noch so ein bisschen mehr Sinn, weil manchmal fühlt sich das ja auch völlig irre an. Man fährt da 12 Tage lang wie in einem, man schiebt total den Film, ist die ganze Zeit super gestresst, regt sich über Leute in der Supermarktkasse auf und die können ja alle nichts dafür. Ich suche mir das selber aus, das Leben geht weiter rings um mich rum und natürlich ist das irgendwie einfach skurril. Und dann ist es auch schön, wenn man ab und zu merkt, okay, andere das interessiert tatsächlich jemand oder da ist tatsächlich irgendjemand, der das verfolgt und es gibt dem irgendwie Sinn, dann ist es auch schön, das zu sehen, ja.
Oder oft einfach auch zu sehen, wenn Leute aus Graz, die unsere Nachbarn sein könnten, Flo, und die sind dann in Nordspanien irgendwo an der Küste in San Sebastian und sagen, ey, wir sind gerade aus Graz Urlaub und wir wissen, das Rennen geht da durch und wenn man dann ein bisschen so Zusatzgeschichte kriegt, das ist schon echt fein, wo einem bewusst wird, wie viele Leute da nicht nur am Bildschirm irgendwie den Daumen drücken, sondern auch vor Ort.
Ja, aber ich halte nur für junge Mädels an. Ein Papa war in Frankreich mit seinen 2 Töchtern, die waren vielleicht 10 und 12 am Straßenrand, die hatten so Schilder gebastelt mit Go Jana drauf und so. Und wenn halt junge Frauen so den Radsport verfolgen und dann, es gibt mir mega viel, dann halte ich auch kurz an.
Sehr schön.
Wunderschöne Schlussworte.
Genau, der offizielle Teil ist beendet. Es kommt jetzt das Outro und dann kommt die Verlosung.
Wir verlosen 5 Geldbörserl. Marco, falls du deins. und eine Aero Handlebar Bag.
Wir verlosen als Hauptpreis. Der Flo ist absolut vom Marketing infiziert, weil nämlich Cyclet, unser Hauptsponsor, verlost die Handlebar Aero Bag. Viele Teile, also die Aufnahme zu Ende ist. Wir bedanken uns nochmal bei Cyclet, dass uns heute der schöne Abend ermöglicht worden ist, bei alle, die gekommen sind, die heute dabei waren. Jana, bei dir.
Ja, danke an euch. Danke für die Einladung und vor allem danke ans Publikum.
Mm-hmm.